Ja, dann herzlich willkommen zu, ich nenne es mal Frühstück mit Trichtern. Wir starten einen kleinen Workshop. Wir befinden uns auf der CyclopsCon. Das ist eine Convention, die von Goodman Games organisiert wurde. Und es ist heute Samstag, der 18.04.2020. Es ist 9:12 Uhr. Wir sind 12 Minuten hinter dem Zeitplan. Aber das macht nichts, denn diese Con ist so früh, dass wir, glaube ich, ohne Probleme auch anschließend hier alle zu einem normalen Frühstück übergehen können. Ich hatte mir als Thema überlegt, wie man einen Trichter leitet, und eigentlich wäre der Andreas auch hier, aber der Andreas muss arbeiten. Das ist natürlich problematisch, heißt aber nicht, dass ich nicht circa 60 Minuten irgendwie reden kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das Ganze basiert eigentlich auf einem Artikel, den ich zusammen mit Andreas geschrieben habe. Und zwar arbeiten wir gerade am Trichter, unser Fanzine für Dungeon Core Classics. Und da gibt es eben einen Artikel, der eben, wenn ein Magazin schon der Trichter heißt, dann sollte man natürlich auch einen Artikel haben, wo es um den Trichter geht. Das ist nicht das finale Layout, das ist gerade einfach nur ausgedruckt, in Bearbeitungsphase befindet sich das alles. Und ich dachte mir, es wäre sinnvoll, wenn man mal einfach ein paar Tipps gibt, wie man so einen Trichter leitet. Ich habe ein paar Trichter geleitet. Andreas ist eigentlich der große Fachmann, der hat das viel, viel öfter gemacht. Ich habe aber hier auch schon im Chat gesehen, hier haben auch einige den Trichter von DCC schon mal geleitet. Aber es sind auch die ein oder anderen Neulinge dabei, was mich natürlich immer sehr freut, weil das Tolle bei Dungeon Core Classics ist es meiner Meinung nach immer noch, dass man das unglaublich toll entdecken kann und dass da wahnsinnig viel Material gibt, was vielleicht auch in wenigen anderen Rollenspielen möglich ist. Und was in wenigen anderen Rollenspielen zum Beispiel vorhanden ist, ist dieser Trichter. Ich finde, dass sich DCC von vielen anderen Fantasy-Rollenspielen deutlich unterscheidet. Also es gibt ganz viele Bereiche, die anders sind als bei, sagen wir mal, Schatten des Dämonenfürst oder Beyond the Wall oder auch das Schwarze Auge, Numenera, Splittermond und so weiter. Das sind alles Systeme, wo Leute mit Sicherheit wahnsinnig viel Spaß haben. Aber Dungeon Core Classics hat für mich noch so einen Faktor, der noch so ein paar Feinheiten hat, die die anderen Systeme nicht haben. Und der wichtigste Faktor ist eben dieses, man spielt wieder so, als wäre man ganz frisch dabei, weil alles so ungewohnt ist und alles ist irgendwie zufällig und es gibt so viel Zeug, was man entdecken kann und die Abenteuer sind irgendwie cool. Und das fängt mit dem Trichter an, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist der Trichter der erste Teil, wo ich mir denke, das habe ich so in einem anderen System noch nicht gesehen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass die erste Stufe bei einem OSR-Spiel oder auch bei der D&D Redbox oder vielleicht sogar der Whitebox auch eine Art Trichter ist, weil natürlich die erste Figur kaum was aushält. Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber der Trichter unterscheidet sich natürlich dann doch in einigen Punkten, unter anderem eben. Und das finde ich so faszinierend bei DCC, die Form der Abenteuer. Also, wenn ich einen Trichter gespielt habe, habe ich den Eindruck, dass ich eine epische Story erlebt habe. Nach dem Segler auf sternenloser See oder auch dem Portal unter den Sternen habe ich den Eindruck, man hat irgendwie was erlebt, was man sonst nur am Ende von einer Kampagne erlebt. Noch eine Frage, die mir gerade einfällt, sind hier nur Spielleiter? Es könnte sein, dass ich das ein oder andere spoilere. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Kurze Meldung im Chat wäre angebracht. Und ansonsten gilt natürlich auch, wer irgendwelche Fragen hat, gerne irgendwie in den Chat schreiben. Vielleicht kann Patrick sie vorlesen oder ich lese sie vor, je nachdem, wie das so passt. Ja, SL und Spielersegler und Portal bekannt, sehr gut. Da ist einer dabei, nämlich jemand, der ist Spieler. Die Frage an den Matthias gilt natürlich, hast du denn Segler auf sternenloser See schon gespielt? Sonst muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, noch nicht gespielt. Alles klar. Gut, ich versuche mich daran zu erinnern und hoffe, dass ich das hier so ein bisschen ausblenden kann, so die ein oder anderen Sachen. Kriegen wir aber irgendwie, ja. Sehr gut. So, der Workshop soll sich so ein bisschen damit beschäftigen, wie man den Trichter leitet, also so ein paar Tipps geben. Der Chat sagt gerade, also Matthias sagt gerade hier aus dem Chat, dass er das aber gern leiten möchte. Und ich denke, dann haben wir hier in dem Workshop so den einen oder anderen Tipp, wie man das macht. Dieser Artikel, den ich geschrieben habe, da habe ich mich im Internet so ein bisschen umgeguckt und es gab früher mal einen sehr schönen Google Plus Beitrag zum Thema, wie man einen DCC-Trichter leitet. Den Google Plus gibt es natürlich nicht mehr. Findige Leute haben aber einige Sachen bei Reddit gerettet. Und also da konnte ich zumindest ein bisschen drauf zurückgreifen, habe mir dann die ganzen Punkte mal angeguckt und anschließend ein bisschen umorganisiert, ein paar neue Sachen hinzugeschrieben, wie man das eben so macht als Artikelschreiber. Es sind im Grunde 6 Punkte, die ich durchgehen möchte. Also was man beachten sollte, wenn man einen Trichter macht. Und der erste Punkt ist relativ banal. Ich kenne niemanden, der das nicht macht. Und das sind die vorgefertigten Charaktere. Also wenn ich einen Trichter leite, dann sollte ich dringend Charaktere vorgefertigt haben. Gerade wenn ich auf einer Convention das irgendwie mache, ist natürlich klar, wenn jeder Spieler, je nach Spielgruppe, irgendwie 3 oder 4 Charaktere hat, dann dauert das natürlich ewig, die irgendwie auszuwürfeln und die Berufe zu bestimmen und so weiter. Da gibt's wahnsinnig gute Online-Tools und die zu benutzen ist eigentlich das Beste. Wir haben, ich glaube, 2 haben wir verlinkt auf unserem Blog. Da gibt's einmal den vom Michael Jägers und der andere war vom Oliver, meine ich. Beides sehr gut. Es gibt natürlich auch den ganz klassischen englischen Zufallsgenerator von Purple Sorcerer. Die sind auch richtig gut. Die habe ich damals eben benutzt, als wir es auf Englisch noch gespielt haben. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir da auch was Deutsches haben. Also die Idee ist ja dahinter, wenn man das spielt, dass eben jeder Charakter völlig zufällig generiert wird. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil. Jetzt kann es natürlich aber auch Gruppen geben, die sagen, na, dieser Zufall ist mir irgendwie ein bisschen zu viel und ich habe irgendwie schon so eine Idee, zumindest etwas, was ich gerne machen möchte. Dann kann man natürlich 2 Wege beschreiben. Weg 1 wäre zu sagen, ich erschaffe doppelt so viele Charaktere, wie ich brauche. Und dann wird reihum ausgewählt. Heißt, man präsentiert immer, weiß ich, 4 oder 8 Vorschläge und dann wählt die Gruppe dann aus und erschafft dann Schritt für Schritt ihre Charaktere. Der andere Weg ist natürlich zu sagen, Unsinn, und den Tisch umzuwerfen und zu sagen, DCC spielt man mit 4 Charakteren, die man einfach so kriegt. Fertig. Ich bin da eigentlich leidenschaftslos. Am Ende ist es ja, jedes Spiel, jeder Spieltisch ist anders. Wer Lust hat, die Charaktere auszuwählen, kann das machen. Ich würde einfach nur anmerken wollen, es ist schon ein besonderer Reiz, wenn der Zufall eben mit reinspielt. Das gehört einfach mit dazu zu dem Spiel, ja. Und ich denke, das ist eine ganz nützliche Sache. Ein weiterer Tipp zu der Charaktererschaffung ist natürlich, der Charakter besteht ja am Anfang aus nicht sehr viel. Wir werfen gleich im zweiten Tipp einen Blick auf die Charaktere und der Charakter könnte natürlich irgendwie noch eine interessante Ausrüstung dabei haben. Ich habe das Phänomen zum ersten Mal, ich glaube, auch bei Google Plus gesehen. Da hat da Kovex, der die ganzen, ja nicht alle Cover, aber viele Cover von DCC gemalt hat und dem Ganzen so einen gewissen Look gegeben hat. Der hat mal bei Google Plus eine Liste gepostet mit 200 besonderen Gegenständen, die ein Charakter noch irgendwie dabei haben kann. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Die befindet sich jetzt auch mittlerweile im Annual, der letztes Jahr rausgekommen ist. Und ich habe bei diesem Artikel, den ich hier geschrieben habe, mit Andreas zusammen, habe ich auch eine Liste mit 100 merkwürdigen Gegenständen nochmal beigefügt. Denn wir haben natürlich auf den Blaupausen auch viele Listen mit Gegenständen und so, also weiß nicht, Sachen, die man in den Taschen eines Toten findet oder so. Aber wir haben hier dann auch nochmal was gemacht für die Charaktere auf Stufe 0, wenn man einen Trichter leitet. Blicken wir auf die Charaktere mal etwas genauer. Schauen wir uns Tipp 2 an, einen Blick auf die Charaktere. Der große Vorteil bei so einem Trichter und der große Vorteil auch bei DCC ist einfach, wenn man auf Stufe 0 startet, die Charaktere sind wahnsinnig leicht zu spielen. Die haben kaum Dinge, die irgendwie besonders sind. Die haben keine großen Fertigkeitslisten. Es gibt keine Klassenfertigkeiten. Es gibt auch keine besonderen Würfel, die man braucht, die ja bei DCC in der Würfelkette vorkommen. Das ist alles Zeug, das nicht wichtig ist. Ab und an kommt mal vor, dass man irgendwie was anderes braucht als ein W20. Ein W10 braucht man ja immer dann, wenn man einen Fertigkeitswurf nicht, also wenn man etwas machen möchte, was im Beruf des Charakters nicht involviert ist. Das heißt, dann würfelt man mit einem W10. Aber ansonsten kommt nichts Merkwürdiges vor. Also auch jemand, der gar nicht so viel Rollenspiel gespielt hat, kann da eigentlich recht leicht reinkommen. Und da würde ich schon sagen, das ist ein sehr großer Vorteil. Das führt aber auch dazu, und das ist eigentlich so mit der interessantere Teil, das führt im Grunde auch dazu, dass du ja nicht, wenn du nicht viel hast, dass du anfängst, kreativer zu werden. Wenn du nämlich keine Regeln für Ringkampf hast, dann beginnst du das beschreibender zu machen. Dann beginnst du das mit als Spielleiter eben auch zu überlegen, wie baue ich das ein, wenn jetzt jemand den Tiermenschen niederringen möchte. Also man wird da ein bisschen kreativer Und auch als Spieler, denke ich, wird man ein bisschen kreativer, weil man natürlich auch irgendwie mit etwas konfrontiert ist, was viel größer, übermächtiger ist als man selbst. Man blickt sich dann eben auf seinem Charakterbuch um, stellt fest, so viele Optionen habe ich gar nicht. Ich habe so einen Knüppel und ich habe einen Huhn, aber ich habe eine Stärke von 12. Kämpfen ist irgendwie schlecht. Vielleicht kann ich den Tiermenschen bestechen, wenn ich ihm das Huhn gebe und er lässt mich irgendwie durch. Oder das Huhn ist eine gute Ablenkung, damit die restliche Gruppe irgendwie vorbeischleichen kann, weil der Tiermensch ist ja nicht sehr schlau. Lasse ich einfach das Huhn laufen und dann läuft der Tiermensch watschelnd hinterher. Finde ich sehr spannend und bietet eben auch viele, viele Möglichkeiten. Was der Charakter aber auch nicht hat, ist natürlich eine Hintergrundgeschichte. Der hat auch keine Persönlichkeit und keinen Namen. Letzteres, also gerade den Namen, sollte man sofort ändern. Es ist sehr wichtig zu wissen, ob der Bauer getötet wurde oder ob Rodrik getötet wurde. Das ist einfach ein wichtiger Unterschied. Man bekommt deutlich mehr Empathie für seinen Charakter, wenn er einen Namen hat, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich sehr wichtig. Ich muss mal kurz in den Chat gucken. Selten sind wir so kreativ. Genau, selten sind die Spieler so kreativ vorgegangen, wie beispielsweise im Portal Unter den Sternen. Und dazu komme ich ja später dann auch nochmal. Das ist vom Jonas, der das gerade geschrieben hat hier im Chat. Das kommt später auch nochmal vor, weil die Abenteuer natürlich auch so ein bisschen designt sind, dass sie Kreativität belohnen. Gerade beim Portal Unter den Sternen gibt's ja gerade zum Ende hin ein interessantes Puzzle, was man lösen kann, um die gesamte Begegnung viel einfacher zu gestalten. Aber dazu kommen wir später, wenn wir uns die Abenteuer ein bisschen genauer anschauen. Wichtig ist eben der Name. Persönlichkeit, Hintergrundgeschichte haben die Charaktere auch nicht. Denn die Hintergrundgeschichte wird erlebt. Die erspielt man sich. Man schreibt nicht alleine zu Hause irgendwie ein Blatt Papier voll mit einer Geschichte von dem Dorf, was von Orks überfallen wurde und die Eltern sind gestorben und er war der einzige Junge, der überlebt hat. Zusammen mit seiner Schwester, die er dann von den Orks befreit hat, haben sie eine lange Reise angetreten, um die Stadt zu erreichen, etc., etc., etc. Das gibt's alles nicht. Bei DCC wird der Hintergrund erlebt. Dafür ist der Trichter da. Es ist viel cooler, seine Hintergrundgeschichte zu erleben, als sie eben nur aufzuschreiben. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich erinnere mich irgendwo, dass es so eine Art Trichter gab im Kleinformat, wenn ein Charakter auf Stufe 2 oder so stirbt. Dann konnte man mit einer Würfeltabelle, die so ähnlich funktionierte wie bei Beyond the Wall, konnte man dann so eine Variante machen, dass man irgendwie trotzdem so eine Hintergrundgeschichte irgendwie erlebt hat. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich meine, es hat Don Stroud geschrieben. Ich bin aber wirklich nicht sicher. Das ist eine interessante Variante, wenn man eben einen Charakter verliert auf einer höheren Stufe. Das ist übrigens auch noch ein kurzer Punkt, der mir auffällt. DCC ist auf den höheren Stufen weitaus weniger tödlich. Also der Trichter ist wirklich sehr hart. Der soll aber auch so sein, das ist ein Survival of the Fittest. Aber später ist das eigentlich nicht mehr so der Fall. Also habe ich zumindest so festgestellt. Da die Charaktere natürlich auch nicht so super kompliziert zu spielen sind, sind sie natürlich auch nicht kompliziert zu erschaffen. Heißt also, ich brauche kein computergesteuertes Programm, was mir hilft, meinen Charakter zu erschaffen innerhalb von einer 3- oder 4-stündigen Sitzung vor dem Spielabend, sondern die Dinger sind ja, wenn man den Generator benutzt, mit einem Klick erstellt. Ne? Und dann geht's eigentlich schon los. Ich würde dann zu dem Punkt noch zwei Aspekte gerne aufgreifen. Und zwar der erste Aspekt, den man aus Dungeon World übernehmen kann. Wenn man den Trichter spielt und gerade wenn die Persönlichkeit des Charakters oder die Hintergrundgeschichte des Charakters eben auch mit erschaffen wird im Laufe des Spiels, dann lohnt es sich natürlich auch immer Fragen zu stellen als Spielleiter. Also zum Beispiel, wenn Roderick der Bauer stirbt, dann könnte man fragen, was war das schönste Erlebnis, das du mit ihm hattest? Warum bist du mit ihm so lange zusammengereist? Oder warum hat er dir deine Schulden erlassen oder sowas? Also man definiert dann die noch lebenden Charaktere auch durch den Tod eines ihrer Freunde. Beispielsweise. Gleiches gilt natürlich auch für besondere Aktionen, die man im Laufe seines Dungeon Calls macht. Wenn man anfängt, als Schuster eine Tür zu knacken oder sowas, dann kann man natürlich fragen, wo hast du denn das letzte Mal eingesetzt? Und dann entspitzt sich daraus vielleicht eine kleine Geschichte, wie der Schuster eingebrochen ist, weil er ganz dringend, weiß nicht, Medikamente brauchte für seine kranke Mutter oder sowas. Oder eben auch, wenn die Zauberlehrerin einfach feststellt, dass sie die Runen lesen kann Und dann kommt die Frage natürlich sofort, ja, wer hat dir das beigebracht? Oder was musstest du aufgeben, damit du diese Runen lernen kannst oder so? Das ist nicht schlecht, das ist so ein kleiner Tipp aus Dungeon World, der ganz cool ist. Das kann man machen, muss man nicht machen, aber ich finde das irgendwie ganz nett, gerade wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch im Trichter verbringen möchte. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Der letzte Aspekt in der Hinsicht ist die Gesinnung. Die Gesinnung ist bei DCC gar nicht so unwichtig. Es gibt hier drei Gesinnungen, rechtschaffen, neutral und natürlich chaotisch. Und es ist natürlich gerade je nachdem, welchen Charakter man wählt, schon ein Unterschied, ob man einen chaotischen Kleriker spielt oder einen neutralen Kleriker. Das hat nicht zuletzt Einfluss darauf, wie gut Zauber bei Leuten funktionieren, die eben einer entgegengesetzten Gesinnung angehören. Sehr wichtig zum Beispiel, immer wenn ein Kleriker von chaotischer Gesinnung jemanden heilt, der eher der Ordnung zugewandt ist, erhöht das die Ungnade bei seinem Gott. Was natürlich nicht gut ist für einen Kleriker. Heißt also, da die Gesinnung eigentlich auch während der Charaktererschaffung festgelegt wird, da könnte man, diese Lücke könnte man auch freilassen. Man könnte sagen, okay, die können wir erst besetzen, wenn irgendwie klarer ist, was das überhaupt bedeutet für uns. Also gerade bei Einsteigern ist es, glaube ich, so ein Punkt, wo dieses Gesinnungssystem ja auch dann irgendwie noch so ein bisschen merkwürdig ist. Da könnte man sagen, okay, lassen wir das mal, wir bestimmen das später. Oder noch geiler, es wird im Laufe des Trichters bestimmt. Wenn ich irgendwie mir die Kultistenrobe anziehe und ich die irgendwie gut finde, oder wenn ich das besondere Chaosschwert mitnehme oder ein Schwert der Rechtschaffenheit aus dem Stein ziehe oder so, dann könnte das natürlich bedeuten, dass ich vielleicht der einen oder anderen Gesinnung schon eher zugeneigt bin. Kommen wir zum dritten Punkt, der Tod, dein ständiger Begleiter im Trichter. Ich habe ein wahnsinnig gutes Zitat gefunden, und zwar stammt das von Kenneth Moore. Der hat mal den One-Page-Dungeon-Wettbewerb gewonnen im Jahr 2019, oder war zumindest einer der Gewinner. Erschreckenderweise habe ich nicht wahnsinnig viel über ihn herausfinden können, aber er hat den Trichter als Fantasy-Survival-Horror bezeichnet. Und das fand ich sehr schlau. Das fasst das wirklich sehr gut zusammen. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, erste Begegnung im Segler auf sternloser See ist nichts, was man in anderen Spielen so ständig sieht. Das ist schon eine gruselige, unheimliche, seltsame Begegnung, die man da hat. Es sind eben diese merkwürdigen Rankenschrecken. Die Idee ist eigentlich, also man ist mit einer gewissen Übermacht konfrontiert und man hat eben durchaus öfter mal das Gefühl, man ist überwältigt von diesem ganzen Grauen und Schrecken, der hier stattfindet. Das gilt auch für das Portal unter den Sternen. Sich einer, ja, ich muss vorsichtig sein, ich will es ja nicht kaputt machen, sich einer größeren Anzahl von Wesen gegenüber zu sehen, ist gerade für eine kleine Gruppe schon echt schlimm. Der Survival-Horror entsteht natürlich auch im Grunde durch das offene Würfeln des Spielleiters. Der Spielleiter sorgt ja dafür, dass er unparteiisch ist. Das hilft am besten, ne? Also wenn die Würfel offen liegen und offen gewürfelt werden, dann ist es natürlich schon ein Punkt, ne? Die Würfel fallen eben, wie sie fallen. Und wenn sie eben mal schlecht fallen, dann ist das eben so. Das gehört mit dazu. Das ist Teil des Spiels. Sollte man nicht unterschätzen. Und gerade wenn man DCC noch nicht so wahnsinnig oft gespielt hat, dann kann das natürlich verwirrend sein, irgendwie direkt in der ersten Situation Charakter zu verlieren. Aber es ist ein Teil des Spiels, und wer das nicht kennt, kann natürlich seine Gruppe so ein bisschen darauf vorbereiten. Also wenn man zum Beispiel aus einem Spiel kommt, wo man eben lange braucht, seinen Charakter zu erschaffen, irgendwie sehr viel Liebe in seinen Charakter reingesteckt hat und ihn gerne lange spielen möchte, weil man folgt einer großen Storyline und so weiter, dann ist natürlich dieser Bruch, wenn man einen Trichter spielt, sehr, sehr groß. Da kann es natürlich dann schon lohnend sein, seine Gruppe irgendwie darauf vorzubereiten und die Leute auch zu beruhigen und zu sagen, okay, pass auf, du wirst vielleicht den einen oder anderen verlieren, aber keine Angst, das wird funktionieren. Es gibt später auch nochmal Nachschub, wenn du alle verlierst und so weiter. Keine Angst, du kommst hier nicht ohne Charakter raus. Du wirst auch am Ende dieses Abenteuers einen Charakter haben, der aufleveln kann. Was immer auch sehr wichtig ist, ist, dass man als Spieler zwar offen würfelt, aber dass man eben, wie es im Englischen heißt, man ist ja der Judge, das heißt also, man ist der Unparteiische. Man ist im Grunde genommen, freut man sich nicht darauf, wenn die Charaktere irgendwie sterben. Und wenn die Charaktere irgendwie clever sind, dann sollte man das auch irgendwie anerkennen. Man dreht denen dann keinen Strick draus oder sowas. Das ist schon sehr wichtig, wenn man das als Spielleiter auch das erste Mal macht oder auch als Spielleiterin natürlich. Ne? Das ist immer eingeschlossen. Der nächste Teil, den ich hier habe, ist Die Fairness, das schließt im Grunde an das an, was ich gerade gesagt habe. Es gibt aber noch so zwei, drei andere Punkte, die man beachten kann, wenn man irgendwie besondere Fairness walten lassen möchte. Was ich ganz schlau fand, war, wenn die Charaktere von einer Gruppe von Tiermenschen oder was habe ich denn? So viele Tiermenschen kommen gar nicht vor bei DCC, habe ich den Eindruck. Aber wenn die Gruppe von einer Bande, ja, Purpurwürmern angegriffen wird, oder sowas, dann kann man natürlich auch auswürfeln, wer irgendwie angegriffen wird. Das ist, gerade wenn es irgendwie eine größere Gruppe ist, und es ist irgendwie uncool, wenn immer derselbe Spieler seine Charaktere verliert. Das ist irgendwie ein bisschen lahm. Genau, der Fan der Charaktere lese ich ja auch gerade, das ist auch gut. Man sollte eben Fan der Charaktere bleiben und man sollte es irgendwie fair machen. Es gibt zwei, drei Kennwerte, auf die man achten kann, wenn irgendwie Angriffe stattfinden. Zum Beispiel ist es immer ganz gut, wenn jemand sein gesamtes Glück verbrennt. Das heißt also, der ist immer der erste Typ, der in die Falle tappt. Das ist der erste Typ, der angegriffen wird in einem Hinterhalt. Das ist der Typ, der in einer Kneipenschlägerei einen Krug auf den Kopf kriegt oder sowas. Der ist für seine missliche Lage selbst verantwortlich in der Hinsicht. Gleiches für die Fairness gilt auch, was ich gerade schon erwähnt habe. Wenn die Spieler einen sehr klugen Weg gefunden haben, um ein Puzzle zu lösen, um einer Falle auszuweichen, um dem großen Gegner eine besondere hier Leistung vollbracht haben und um den auszuschalten, ohne mit dem vielleicht einmal irgendwie nur interagiert zu haben, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist im Gegenteil, das ist nicht nur völlig in Ordnung, das ist Teil des Spiels. Es ist dann nur fair, auch diesen Spielern zu sagen, ja, hier wäre ein cooler Chaosfürst gewesen, mit dem ihr euch über 15 Ebenen die Hölle rauf und runter gekämpft hättet. Aber ihr seid so schlau gewesen und habt Öl auf den Boden gekippt und habt den weggeschoben zurück in die Höllen. Und jetzt ist er selber dabei, wieder die 15 Ebenen nach oben zu klettern. Dann ist das völlig in Ordnung und man sollte ihnen dann einfach sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid richtig, richtig gut. Gleiches ist aber auch umgekehrt. Wenn jetzt die Gegner sehr, sehr gut sind, wenn der Popowurm mit den Doppeläxten, wenn der einfach offen gewürfelt einen kritischen Schaden macht und also einen der Charaktere in der Hälfte einmal durchschneidet, dann ist auch das Teil des Spiels. Es ist ein Swingy-System, wie es im Englischen heißt. Also das Pendel kann sowohl auf Seiten der Spieler ausschlagen, als auch auf Seiten des Spielleiters. Und ich finde dann in der Hinsicht auch ganz interessant, das gibt es dann später nochmal in unserem Zufallsworkshop, der in 3 oder 4 Stunden stattfindet. Da ist es eben so, dass durch den Zufall eine Form von Balance, von Spielbalance aufkommt in DCC. Das finde ich sehr spannend, weil eben die verschiedenen Effekte niemals ständig vorkommen und es immer ein Hin und Her ist. Es wogt immer hin und her. In dem Zusammenhang können wir auch auf Punkt 5 eingehen, nämlich auf das Taktieren. Das Taktieren beinhaltet eigentlich einen Wechsel des Spielaufbaus sozusagen. Ich habe früher sehr viel D&D 3.0 bzw. 3.5 gespielt und bei Pathfinder sind wir schon ausgestiegen. Und wir haben auch ein bisschen D&D 4 gespielt. Es gibt einfach in diesen Spielen durchaus einen großen Nutzen dabei, wenn man eine Karte ausklappt auf dem Tisch, Spielfiguren hat, kleine Marker, die das Ganze so ein bisschen beschreiben, wo die Gegner stehen und so weiter. Das ist in dem Trichter eigentlich nicht vorgesehen. Wie ich auch hier gerade von Volker lese, dass er verzichtet ebenfalls auf Karten und Miniaturen. Und genau das ist es eigentlich. Das Einzige, was man machen kann, und das nutze ich eben manchmal, ist eine komplizierte Stufenpyramide einmal kurz aufzuzeichnen, um zu erklären, wo eben hier Gegner stehen oder sowas. Aber ansonsten ist es relativ frei eigentlich. Das Einzige beim Taktieren, was wichtig ist, ist die Marschreihenfolge der Charaktere. Also das bedeutet, da gibt es hier einen schönen Tipp aus dem Regelwerk, dass die Charaktere werden so angeordnet, dass diejenigen, die nah am Tisch sind, als erstes laufen und die nah bei mir sind, die laufen am Ende. So organisiert man seine Gruppe. Und wenn es einen Angriff gibt von vorne, ist immer der Typ ganz vorne gemeint. Und wenn es einen Hinterhalt gibt, ist immer der Typ ganz hinten gemacht. Das heißt also, wenn man darauf achtet, seinen liebsten Charakter zu haben, dann ist es manchmal nicht ganz so schlau, ihn ganz hinten laufen zu lassen, sondern vielleicht eher an Position 3, wenn man 4 Charaktere hat. Wichtig auch beim Taktieren ist, dass man den Spielern klar macht, dass sie eine große Macht besitzen im Vergleich zu den Gegnern im Trichter. Denn die Gegner im Trichter sind alleine, gerade wenn es irgendwie große Gegner sind, oder es sind kleine Gruppen. Die Charaktere sind aber wie Ameisen. Die schmeißen sich auf die Gegner drauf und das ist auch so vorgesehen. Also es das heißt, ne, man macht vier Angriffe, wenn man vier Charaktere hat. Das sollte man, gerade wenn man das noch nie gespielt hat, sollte man das ruhig erklären. Und man würfelt auch nicht für alle Initiative, sondern natürlich nur für einen. Ich habe noch einen Punkt, und zwar den letzten Punkt Geheimnisse. Aber vorher muss ich noch mal einen Schluck trinken. Falls Fragen aufkommen, könnt ihr gerne schon mal Fragen stellen. Wir sind dann auch gleich soweit, kommen zu den Schlussworten. Aber ich trinke erst mal einen Schluck. Der sechste Punkt sind die Geheimnisse. Das ist vielleicht mit das Interessanteste. Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn die Charaktere durch den Trichter gehen, gerade wenn es irgendwie ein offizieller Trichter ist, den man spielt, dann werden die Charaktere mit Sachen konfrontiert, wo sie am Ende wahrscheinlich nicht erfahren, was es ist. Sie könnten ein merkwürdiges Gemälde sehen, was sie nicht verstehen, auf dem etwas abgebildet ist, was vor 1000 Jahren stattgefunden hat. Sie könnten Gänge übersehen. Sie könnten ganze Teilbereiche des Dungeons übersehen. Sie könnten wichtige Hinweise übersehen, wie man einen Gegner umgeht oder wie man einen Gegner besiegt, oder so etwas. Das ist alles machbar, das sind alles Geheimnisse und man sollte als Spieler davon ausgehen, dass die Charaktere bzw. die Spieler nicht alles erfahren werden. Das ist auch Teil des Spiels. Es ist bei Cthulhu-Abenteuern manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man am Ende des Abenteuers da steht und sagt, ja, und jetzt, wir haben es geschafft, glaube ich, aber ich weiß nicht genau, was passiert ist. Was soll das? Keine Ahnung. Das ist bei Cthulhu, gerade wenn es One-Shots sind, habe ich früher immer den Tipp beherzigt, nee, sag den Leuten das nicht, das Geheimnis ist immer viel stärker als die Auflösung und sowas. Das ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Tipps, die es gibt. Das ist absoluter Quatsch, meiner Meinung nach. Das kannst du ein, zweimal machen. Das ist so ein, zweimal ist das ganz witzig. Aber ganz ehrlich, ich glaube, meine Spieler haben eh alles vergessen. Also, das Geheimnis ist irgendwie nicht cool. Es sind eigentlich nur die coolen Szenen, die man so in Erinnerung behält. Das Geheimnis ist eigentlich nicht so wichtig. Der Clou ist eigentlich bei Cthulhu dann eben zu sagen, okay, es war ein Kult von Shub-Niggurath, der hat euch alle in Ziegen verwandelt. Anschließend wart ihr 3 Stunden lang auf der Weide und habt das gar nicht gemerkt. So. Bei DCC muss man aber sagen, da das ja kein One-Shot ist, der Trichter ist ja nur ein Start in das Abenteuer hinein, also in das ganze Spiel. Also es eröffnet sich dann nochmal. Im Grunde ist es eine Form von umgekehrten Trichter. Das heißt, also, man kommt in den Trichter rein, wird dann verengt auf diesen Trichter und dann öffnet es sich wieder. Das heißt also, die ganze Spielwelt, das ganze Spiel erwartet einen dann noch. Und hier sollte man dann die Geheimnisse nutzen, um darauf aufzubauen. Also man kann dann eben coole Sachen machen. Also man kann eben den Chaosfürsten wieder auftauchen lassen. Man hat im Portal unter den Sternen am Ende schon Hinweise auf das nächste Abenteuer. Der Segler auf sternenloser See, wenn die Charaktere es schaffen, ebenfalls. Es spült einen hinaus in neue Abenteuer. Also die Dinge werden alle noch irgendwie relevant und die können immer wieder relevant werden, weil man ja gemeinsam auch diese Spielwelt so ein bisschen erforscht. Ich fand eine ganz interessante Sache bei, das kann ich nicht sagen, weil wir haben ja noch jemanden, der das spielt. Gehe ich ein andermal drauf ein. Ich glaube, der Tipp war aber bei jemandem, der im Tannelorn-Forum Segler auf sternenloser See geleitet hat und der hat einen Aspekt aufgegriffen, den ich ganz gut fand. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim nächsten Mal auch so machen würde. Und zwar hat er einigen leblosen Dingen die Möglichkeit gegeben, irgendwie ein bisschen was zu erzählen für den Hintergrund. Da gibt es einen Bereich, wo man wirklich nicht genau weiß, was das ist. Und das würde man auch, glaube ich, nur sehr schwer herausfinden. Also ich habe noch nie eine Gruppe erlebt, die das irgendwie herausgefunden hat. Ich kann nur sagen, ne, genauso wie die Charaktere und die Spieler, macht auch der Spieler natürlich einen ersten Schritt in die Welt von Dungeons & Classics, wenn er einen Trichter leitet. Und diese ganze DCC-Welt hat wahnsinnig viele Geheimnisse, die es noch zu erforschen gilt. Und als Spielleiter ist man ja immer dankbar, wenn man da irgendwie was aufgreifen kann, was die Spielercharaktere interessiert. Kommen wir zum Schluss. Ich kann am Ende kann ich sagen, der Trichter ist einfach unterhaltsam. Ich habe selten ein Erlebnis gehabt, von dem ich so gerne erzähle wie Trichter bei Dungeon Core Classics, was wirklich zu frenetischen Rufen führte, drück den Knopf, als wir mal Mutant Core Classics gespielt haben. Sowas ist einfach wahnsinnig toll. Also das macht wahnsinnig Spaß. Und ich denke, der große Clou beim Trichter ist, dass du ein episches Abenteuer hast auf Stufe 0. Also wir starten nicht mit den Ratten im Keller, wir starten mit dem Chaosfürst auf seiner Pyramide. Ich muss einfach sagen, das ist ziemlich cool Und das geht dann nahtlos so weiter. Also die anderen Sachen sind auch alle geil. Das ist so viel Zeug zu entdecken, was wirklich cool ist, was wirklich Spaß macht. Wenn ich als Spielleiter einen Trichter leite, dann sollte man den so leiten, als wäre das Finale meiner Kampagne. Das ist für mich, so mit derselben Inbrunst sozusagen reinzugehen und zu sagen, so, das ist das Finale unserer Kampagne. Es gibt wahnsinnig viele Systeme, wo du irgendwie bis Stufe 21 oder so arbeitest, um am Ende den großen Bösewicht zu besiegen. Und bei DCC war es in Stufe 0. Und dann denkt man, okay, krass, was soll denn da noch kommen? Und dann geht das weiter. Und dann ist jedes Ding ist dann noch mal krasser. Was letztendlich dann dazu führt, dass du irgendwie auf einen Planeten geworfen wirst, wo du versuchen musst, alte Laserwaffen irgendwie zu reaktivieren, um dich gegen die Horden der einheimischen Leute da irgendwie durchzusetzen, um die Pyramide da zu erobern, um wieder zurückzukommen. Das kenne ich von keinem anderen Spiel. Also es ist einfach wahnsinnig toll und macht wahnsinnig viel Spaß. Ich denke einfach, dass man den Trichter nicht auslassen sollte. Wenn man jetzt alter Hase ist bei DCC und sagt, ach komm, ich habe schon 6, 7 Trichter gespielt, ich brauche es nicht nochmal, dann kann ich verstehen, dass man irgendwie auf Stufe 1 schon startet. Dann würde ich nochmal gucken, wo man diese Tabelle herkriegt, um diesen Hintergrund zu bauen für die Charaktere, weil das ist ja einfach auch Teil der Charaktererschaffung, wenn man so sagen möchte. Und ich denke dann schon, dass das ein super Ding ist. Also macht wahnsinnig viel Spaß. Sehr gut, das war sozusagen ein Galopp durch den Artikel, wie man einen Trichter leitet. Demnächst in der ersten Ausgabe von Der Trichter. Hoffentlich am DCC-Tag erhältlich. Der 16. Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt trinke ich noch einen Schluck Tee und sehe, hier sind einige Fragen im Chat aufgetaucht. Die erste Frage ist: Gibt es empfohlene Folgeabenteuer für die verschiedenen Trichter? Diese Frage kommt von Matthias. Das kommt ganz drauf an, was man machen möchte. Also es gibt, sagen wir offiziell oder sagen wir semi-offiziell, ist, glaube ich, nach Segel auf sternenloser See allgemein die Meinung, dass man Fluch der Barbarenkönige spielt. Das schließt sich irgendwie an. Das liegt, glaube ich, darin begründet, dass man auf einem Boot fortgetragen wird und weil es so ein Drachenboot ist, hat das schon so einen gewissen ja, nordisch wikingerhafte Stimmung und der Fluch der Barbarenkönige ist ja deutlich geprägt von Beowulf und geht dann schon in so eine Richtung rein und das kann man dann ganz gut verknüpfen. Aber prinzipiell kannst du eigentlich alles machen danach. Das ist überhaupt kein Problem. Eine offizielle Reihenfolge, so eine Art Abenteuerpfad oder Kampagne gibt es absichtlich nicht. Das ist, glaube ich, begründet im Anhang N, also das ist ja die Grundlage für Dungeons & Classics. Und die Idee dahinter ist ja auch, dass es beispielsweise auch bei Conan oder bei Pfaffenhoffen und dem Grauen Mauser gibt es auch keine große Kampagne oder so, es sind Einzelgeschichten, die gespielt werden, episodenhaftes Spiel. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass man das machen muss. Also man kann das auch einfach ändern. Also man kann auch sagen, wir spielen eine große Kampagne, es gibt keine Episoden, wir spielen es eben so die ewige Kampagne. Ne? Und dann geht es von einem Abenteuer ins andere. Ja, das kann man gut machen. Wie gesagt, Abenteuerreihen gibt es also nicht. Und ja, die Epic auf Stufe 0 ist wirklich gut, ja. Wie lange spielt man mit denselben Helden? Ebenfalls eine Frage von Matthias. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das Problem ist einfach, ich komme so selten zum Spielen. Ich bin davon überzeugt, beziehungsweise habe es gesehen, die Charaktere bei Dungeons & Classics auf Stufe 1, spätestens wenn sie irgendwie 2 oder 3 erreicht haben, die sind schon sehr stark. Gibt es jemanden hier, der das schon mal sehr hochstufig gespielt hat und mal so ein bisschen Einblick geben kann? Betretenes Schweigen. Niemand hat so weit gespielt. Das macht ja nichts. Es ist ja auch erst vor kurzem auf Deutsch erschienen. Ja, Volker sagt gerade, dass der Gruppe bisher auf Stufe 1 gekommen ist. Es gibt nur 10 Stufen bei Dungeons & Classics. Auch Britta ist auch erst und Jonas. Alle, okay, alle sind erst auf Stufe 1. Gut. Es ist so, es gibt ja nur 10 Stufen. Von Stufe 1 auf Stufe 2, auf Stufe 3 und so weiter, erstmal hinkommst, das dauert ja auch seine Zeit. Also es ist nicht so wie beim Schatten des Dämonenfürst, dass du nach einem Abenteuer direkt das nächste machst und dann aufgestiegen bist und so, sondern da hiervon geht so ein bisschen Zeit. Ich glaube, dass je nachdem, wie die Abenteuerpunkte vergeben werden, die Erfahrungspunkte, muss man so ein bisschen gucken, wie das ausschaut, wann man da aufsteigt. Noch ein kurzer Kommentar von Jonas. Das Portal unter den Sternen kann gut zu Idgrills Labyrinth führen. Es gibt im Gong Farmers Almanach 2016 einen entsprechenden Artikel dazu. Ah ja, nicht schlecht. Idgrills Labyrinth. Haben wir es nicht auch übersetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, das war im Regelwerk drin. Ja, stimmt, genau. Dieser komische Hain war das. Stimmt. Ja, es gibt Abenteuer für Stufe 5 und Stufe 6. Da gibt es gleich mehrere von. Wenn ihr mich kurz entschuldigt, kann ich es auch einmal kurz zeigen. Ach Leute, das Problem ist, wenn man Rollspiel rausgibt, findet man nichts wieder. Alles liegt irgendwo rum. Ja, gibt es. Es gibt die 998. Enklave der Magier. Da werden die Charaktere, wenn, also da wird der Zauberkundige der Spielgruppe, der wird eingeladen zu einer Konklave der größten Magier. Und die findet auf einem fernen Planeten statt, so eine Art Raumstation, wo dann die Charaktere in ein sehr merkwürdiges Ereignis verwickelt werden. Das ist schon sehr Sandbox-artig. Dann gibt es natürlich Colossus Arise. Das ist das Abenteuer, glaube ich, mit der höchsten Stufe, das offiziell von Goodman Games erschienen ist. Da, boah, ich weiß gar nicht mehr. Weiß jemand, welche Stufe das hat? 8 ist es. Oh, krass, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn? War es Brennen LaSalle oder war das? Bei Spellburn war das. Ab Stufe 8 wäre das so wahnsinnig. Da musst du eigentlich gar nicht mehr viel machen als Spielleiter. Brauchst du nur noch irgendwie so ein Ding. Ein Portal zur Käferebene öffnet sich. Die Käferkönigin will den Planeten erobern. Los geht's. Und dann fangen die Charaktere schon an, genug Unsinn zu machen und bringen sich selber in Schwierigkeiten, um das Ganze zu lösen. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich habe auch nie episches D&D gesehen. Also ich habe das Epic Level Handbook für D&D 3. Das konnte ich glücklicherweise noch mal günstig kaufen. Ich habe das damals verkauft. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte das gar nicht. Ein Kumpel von mir hatte das. Der hat das verkauft. Ich wollte das gerne haben, aber er hat das da war es schon weg. Und da stehen wahnsinnig coole Sachen drin, die man machen kann. Also es ist unterhaltsam, das zu lesen, und sind genug bescheuerte Ideen drin. Das finde ich ganz cool. Ich hoffe auch, dass wir diese ganzen Abenteuer noch übersetzen können. Das ist für mich ja das absolute Ziel und der Traum, eben alles so, ne, was für DC gibt, so rauszubringen. Aber es wird natürlich dann sich im Laufe der Zeit zeigen. Ja. Übersetzt ihr intern? Da muss ich eine kurze Nachfrage stellen. Also was meinst du? Wie ist bei den Übersetzungen aus? Achso, Übersetzung helfen. Okay. Ah, alles klar. Ja, gerne mal an Andreas melden. Der ist ja der zuständige Redakteur dafür. Ich mache es ja nur so hobbymäßig hier. Und der kann dann euch mal was zuschicken. Was ganz cool ist im Moment, wir machen ja, wie gesagt, den Trichter. Und da gibt es gerne mal Sachen, die man übersetzen kann aus dem Gongfamas Almanach. Da kann der Jonas bestimmt auch ein bisschen was zu sagen. Der hat ja schon hier viel abgeliefert in den Sachen. Also jüngst habe ich angefangen, das Yogg-Sothoth-Patron-Ding fürs Layout vorzubereiten. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen und ist natürlich gerne gesehen. Wenn die Übersetzung soweit passt, dann machen wir immer vorher einmal so eine kurze Probe, wie das so läuft, weil DCC ist ja durchaus ja, nicht so komplex wie Blades in the Dark, aber hat schon so einen eigenen Jargon, den wir versuchen irgendwie beizubehalten und sowas. Und natürlich haben wir auch ein großes Glossar, was dann irgendwie gepflegt werden muss immer. Aber ja, klar, wenn irgendwie Interesse besteht an den Sachen, gerne sich an Andreas melden. Der kann das Ganze so einsetzen und der hätte da Interesse. Ja, die Übersetzung, also es geht natürlich jetzt sehr ins Detail, die müssen eben übertragen. Wir übertragen es ins Deutsche. Das ist natürlich sehr schwierig bei manchen Sachen. Da muss man eben so ein bisschen kreativ sein. Also ne, Spellburn beispielsweise, das hat sehr lange gedauert, bis wir da den Begriff hatten, auch wenn es irgendwie dann am Ende, ach ja, klar, ist Zauberbrand. Super schwierig. Insofern würde ich dann natürlich immer gucken, dass wir es irgendwie sinnvoll ins Deutsch übertragen.
Hi, hört man mich?
Ja, klar. Hallo.
Ja, hi. Danke
Moin.
erstmal für deinen Vortrag. Und da sind auch oder das heißt, ich habe jetzt nicht Unmengen an Funnels geleitet, aber gerade mit den Fragen und so oder mit den anderen Gegenständen, das ist so eine Idee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Was ich noch einen interessanten Aspekt finde bei Funnels und was mir erst ein bisschen negativ aufgestoßen war, ist, dass die ja doch recht linear sind meistens. Und dann natürlich immer so die Gefahr des Railroadings im Raum steht. Aber eigentlich geht es ja bei Railroading darum, naja, egal was die Spieler machen, es hat keine Konsequenzen. Aber das Schöne bei einem Funnel ist ja, ich kann die durch ganz lineares Abenteuer schleifen, aber trotzdem werden die Entscheidungen der Spieler immer Konsequenzen haben, nämlich wie viele Charaktere haben sie am Ende. Das
Ja,
heißt, ihr habt nie das Problem, ja, eure Entscheidung war eigentlich total egal, weil das passiert so oder so.
das ist ein Punkt, der interessant ist. Wir gehen darauf ein, nochmal später in dem Dungeon-Workshop. Ein kleines Geheimnis sei verraten. Viele der DCC-Abenteuer sind sehr linear aufgebaut. Das bekommt man, wenn man mehrere von den Sachen sich anguckt, bekommt man das mit. Aber ich habe die Sachen ja auch als Spieler kennengelernt. Und ich habe festgestellt, du kommst da rein, du kriegst gar nicht mit, wie geradlinig das eigentlich ist, weil du so viele Optionen hast, was du innerhalb eines Raumes so machen kannst. Du kannst wahnsinnig viel rumspielen. Es gibt immer so einen kleinen Zwischenweg. Es gibt manchmal so Abkürzungen, die du nehmen kannst. So, dann jetzt noch eine Frage. Kann ein Charakter auf Stufe 0 noch mit seinem Startkapital Sachen kaufen? Hat Jonas schon darauf geantwortet? Genau, das kann man machen. Aber eigentlich geht es irgendwie darum, sofort irgendwie loszugehen. Ich habe aber immer den Leuten irgendwie gesagt, wenn sie gerne noch Seil und eine Fackel haben wollen, ja, kein Problem. Streich einfach ein bisschen Geld ab und dann passt das, ja. Ja, und was Volker auch sagt, ne, wichtig ist immer, wie die Spieler das Abenteuer wahrnehmen. Und das ist es eben. Die Ergänzung von Jonas auch da, ne, die Sachen haben immer Auswirkungen, Entscheidungen und Konsequenzen. Ja. Alles klar, dann war das unser Workshop zum Thema, wie leite ich einen Trichter oder auch Frühstück mit Trichter, wie ich ihn jetzt offiziell nennen werde. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der CyclopsCon. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere mitnehmen können. Es war zumindest, wenn ihr nichts mitgenommen habt, irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, wir gucken mal, wir werten mal aus, wie so die Tonqualität ist und ob ich mir das anhören kann, irgendwie hier eine Stunde alleine geredet zu haben. Mache ich so selten eigentlich. Darum hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie was taugt. Und wir schauen einfach mal.
Und da ist dann auch unsere Aufnahme schon zu Ende gewesen und ich denke, wir haben den ersten Workshop damit im Kasten. Ich arbeite weiter mal an den anderen Workshops und versuche sie ebenfalls online zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.